gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Podcast Nummer 1627. Nein, jetzt mal im Ernst. Steffi, wie viel haben wir schon gemacht?
Über 20. Ich bin im Zählen auch nicht so gut, das hast du schon mitgekriegt.
Okay.
Aber das wird heute, glaube ich, ein ganz besonderes.
Ja, also Steffi ist die stellvertretende Chefredakteurin der Super TV, das wissen wir.
Und Jürgen Karnay ist der Mann, der mich verdammt nie im Regen stehen lässt in diesem Podcast. Oh,
geniale Brücke gebaut zu unserem heutigen Gast, den wir hier haben. Wir sind bei Wolfgang Ziegler. Moin, Wolfgang.
Hi. Moin, moin. Schön, dass ihr da seid.
Ja, moin, moin. Da kommt so ein bisschen schon der Rostocker durch, der Nord.
Ja, nun, der Fischkopf. Ja, Fischkopf sowieso durch und durch, innerlich sicherlich. Ja. Obgleich ich schon viele Jahre in Berlin jetzt mittlerweile wohne. Und demzufolge auch diesen Akzent. Eigentlich diesen norddeutschen Akzent.
Hast du kaum noch. Kaum. Nee, du sprichst sehr deutlich, sehr klar, sehr sauber. Muss ich sagen. Also deine Sprechstimme gerade raus. Wir sitzen heute hier bei dir. Danke, dass wir hier sein dürfen. Im Studio. Im Souterrain. Wenn man hier aus dem Fenster sieht, heute scheint nun die Sonne. Es ist Licht durchflutet. Man sieht die Käfer, wie sie an den Grashalmen schaukeln und glücklich sind hier bei dir auf dem Grundstück in Berlin-Karlsdorf und
wir sind
und,
auch glücklich.
Und ich glaube, hier in diesem Raum kann man auch glücklich sein.
Ja, es ist so richtig ein Raum, den man braucht, so als Künstler, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, wo man sich unheimlich zurückziehen kann, wenn man will. Nicht ständig, ne?
Ja.
Ich kann hier runtergehen und kann einfach richtig laute Musik hören oder mich einfach versuchen, mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, weil ich keine Lust mehr habe, gehe ich nach oben.
Große Ledercouch in der einen Ecke und auf der anderen Seite, also Tatsache, auch wenn du sagst, man zieht sich hier zurück, der Arbeitsplatz.
Mhm. Genau.
Also ein Keyboard da, so dieses riesen Stevie Wonder Ding hier, schwarz und weiß beieinander, wie sich's gehört. Ein großes Studio, Mischpult. Mit Mischpult ist von 1800 irgendwas. Also ist
von 80, ja.
Oder? Nee, also ich will damit sagen, das ist Tatsache, also schon wahrscheinlich längere Zeit.
Ja, na logisch.
Aber darum natürlich das ganze moderne Equipment, wie man heutzutage produziert.
Relativ. Ja? Relativ. Ich bin nicht also derjenige, der letzten Endes jetzt mit großen Computern arbeitet, weil ich das nicht brauche. Es gab eine Zeit, wo ich alles selber geschrieben habe und gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, nee, machen andere. Ideen sammeln, Ideen verarbeiten, hören, singen, vor allen Dingen singen.
Ja.
Einsingen tue ich immer hier final.
Ja.
Letzten Endes, da kann ich mir Zeit lassen. Früher bin ich ins Studio gegangen und sing das mal. Heute singen wir mal drei Titel und so.
Ja.
Du bist nicht immer in Form, das geht nicht.
Mhm. Ja.
Und hier habe ich richtig Zeit, richtig eine Woche länger oder anderthalb. Du singst jeden Tag anders. Und irgendwann hast du es vielleicht. Hast du den Song richtig erwischt. Von seiner ganzen Geschichte und von seiner ganzen, vom Inhalt und von seiner Emotion. Das ist ganz wichtig.
Ja, dann gehst du morgens im Bademantel hier runter, wenn du gut drauf bist und singst.
Bademantel nicht, also à la Udo Jüngste. Nein, nein. Aber ich gehe hier runter dann, nach dem Kaffee und so weiter und probiere dann, nachdem ich mich eingesungen habe, ist ganz wichtig, probiere dann mal, wie bin ich heute drauf, wie kriege ich den Song, wie fasse ich den Song an. Es geht immer um neue. Und dann singe ich mal ein, zwei Stunden und merke, ist ganz gut heute. Nehme es auf und merke dann irgendwann am nächsten Tag, war nicht so richtig gut. Und dann singe ich ihn wieder. Ich arbeite mich so ein und ich weiß nicht, wie das damals möglich war. Im Hansa-Studio, denn letzten Endes, wo ich dann auch gesungen habe und anderen Studios. Das merkt man heutzutage. Da war es doch nicht so toll. Ne? Und da warst du mal ganz gut. Ne? Und da hast du mal den Spirit so richtig erfasst. Und das kann ich hier in aller Ruhe machen.
Also du gehst schon kritisch auch mit Dingen um, die du irgendwann mal gemacht hast, die du mit den heutigen Ohren hörst. Du bist auch so ehrlich zu dir selbst und sagst, komm, war nicht.
Absolut. Ja, ja. Absolut. Ja. Sonst kommst du überhaupt nicht weiter. Das erinnert mich wieder an dich. Radio, Radio. Ich war schlechter Radio. Ich wollte es probieren, aber kritisch. Da hatte ich gedacht, was sagt der Jürgen hier mir? Radio kannst du doch. Nein, nein, kannst du nicht. So. Und deshalb ist es auch so im Business, im Gesang, also in der Musik, muss ich selber ganz kritisch bleiben und das eigentlich ständig erneuern. Und wenn ich es dann mal vorspiele, besonders meiner Frau, die eine ganz große Kritikerin ist, die sagt, okay, das Feeling hast du noch nicht erwischt. Ne? Das hast du einfach nicht, du hast einfach nicht das gewisse Etwas. Du musst es ja reinlegen in die Stimme, weil du die Hörer ja irgendwie emotional, egal wie, erreichen willst. Ja. Musst.
Ja, ja. Also bei deinen Songs auf alle Fälle, so muss es sein, ja. Weil wir wissen, es gibt auch andere Lieder, ich weiß nicht, welche Emotionen man da haben muss, aber wenn Friseur sich auf Locke reimt und alle mit 10 Grün, das ist eine andere Geschichte. Aber gehört ja auch zu. Aber das ist natürlich auch ein Luxus, oder? Wenn du so arbeiten kannst, weil du gehst in ein Studio, das kostet ja Geld.
Ja, absolut.
Da steht ja die Plattenfirma und sagt, wie viele Stunden will der singen? Ist der irre? Wer soll das bezahlen?
Ja, genau. Genau, riesen Luxus.
Ja.
Ja, das habe ich quasi, als ich dieses Haus mal aus einer Not abbauen wollen, war ganz, hatte ich ja nichts in Berlin und gar nichts und wusste überhaupt nicht, wo ich wohnen sollte. Und da habe ich das dann irgendwie mal, und aber da wusste ich genau, ein Studio musst du dir reinbauen. Das irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf, ohne so, ich bin nicht so ein großer Planer, aber ich wusste genau, das muss sein.
Ja, ja.
Als ich vorhin hier reingekommen bin, habe ich mich gefreut, dass ein Plattencover an der Wand hängt, was ich aus meiner Kindheit kenne.
Ja, lass mich das sind oberste
da oben, ne? Nee, das hier in der Mitte, ja. Mit der grünen Jacke, Halt mich. Die hatten wir nämlich auch zu Hause. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt will ich aber das Lied hören, wo man mal so laut so ein böses Wort singen darf. Verdammt! Und deswegen, also ist ja. Auf jeden Fall auch Bestandteil von meinem Leben, als das damals rauskam.
Glücklicherweise meine Liebe von vielen.
Ja.
Mensch, das hat mich natürlich ganz oben gehalten letzten Endes.
Ja. Aber darüber ist noch ein anderes Plattencover von der Gruppe Wir.
Ja.
Also man sieht schon an den roten Overalls und der Kleidung, die Jana hat. Wir sind in den 70er Jahren irgendwie, Anfang der 70er.
Schöne Schlaghosen.
Nein, Mitte der 70er.
Mitte der 70er, okay. Mit den Schlaghosen und allem drum und dran, diese Kombo, diese Formation, diese Band, wie auch immer. Das war ja so dein musikalisches Startding. Ne?
Richtig.
War so ein Set, mit dem du losgegangen bist.
Richtig. Denn im Grunde genommen hast du völlig recht. Ist es ja so gewesen, ich kam nach Berlin 70 mit Nischt und so und hab dann irgendwie bisschen Musik studiert, ein bisschen Studie für Unterhaltungskunst gemacht. Das war sehr interessant übrigens, dass diese Studie für Unterhaltungskunst ist nach wie vor so ein bisschen amerikanisch angelegt, wo du alles lernst. Da lernst du singen vor allen Dingen, lernst du dich bewegen, dich ausdrücken, bisschen tanzen und so weiter und so fort. Und das jeden Tag. Und das war eine tolle Sache, das war sozusagen ich konnte ja schon viel, ich war ja klavieraffin und so weiter und so fort. Darüber können wir vielleicht nochmal reden. Aber letzten Endes hast du recht, dann irgendwie habe ich mich durchgemogelt, so ein Benz, bisschen gesungen und so. Ich kam ja aus der Provinz, ne, aus Rostock und hatte zwar da eine Band und so, aber hier war ich ja ganz neu. Und letzten Endes hast du völlig recht, 72, die Gründung mit der Gruppe Wir, mit Jens Gerlach, das war eigentlich der Anfang meiner absoluten Karriere.
Ja, ja, ja. Ihr habt ja damals auch nicht von Coversongs oder so gelebt. Ihr habt ja schon, das ist schon, ihr wart eine Band mit eigenen Songs.
Total. Wir haben gewagt, da gab es ein paar Bands, ne, die dann gewagt haben, wirklich eigene deutschsprachige Songs zu kreieren. Jeder auf seine Art. Ne? Jeder hatte so Themen. Wir hatten auch unsere Themen, unsere großen, ja, Black Power oder so, auch so große, auch internationale Sachen oder einfach gefühlvolle Dinge, die wir, Segelflug oder sowas ähnliches. Das hatten wir uns quasi so als Idee, das war die Grundidee der Gründung der Gruppe Wir mit Jens Gerlach.
Ja.
Und er sagte, pass auf, ich mache die Texte. Ich gebe dir Texte vor und du schreibst Songs darüber, davon. Und das ist mir im Großen und Ganzen dann die Zusammenarbeit ganz gut gelungen. Und das war sozusagen
ja
eigentlich ein Sprung ins kalte Wasser, aber es hat funktioniert.
Ja. Und Steffi, wir ganz kurz, ich würde das gerne von ihm auch nochmal hören. So, es war ja die Zeit, wo du jetzt nicht Geld in die Hand genommen hast und sagst, das jetzt kaufe ich mir das Equipment, so und so und so und so. Und da ist ein Manager, der macht so und so und so und dann machen wir eine Tournee und so. So war das ja nicht. Mhm. Du warst ja als Bandleader, und da würde ich gerne mal ein bisschen was von dir hören. Du warst ja der Organisator von allem.
Was ist die
der Aufstand Gitarrist daran, hatte keine Wohnung.
Ja.
Die Techniker hatten kein vernünftiges Auto. Also all das, was so dazugehört, oder?
Richtig, total. Nee, da, Mucken anschaffen nicht. Da hatten wir immer jemanden. Das nicht. Aber du hast völlig recht. Es war eine Gruppe. Eine Gruppe von Menschen, die du alle organisieren musst. Die du ständig, ja, führen musst. Und, Das ist natürlich ein Thema gewesen, was ich relativ schnell lernen musste.
Ja.
Denn Musiker, wenn du die fragst, machen wir das so? Nee, du, Chef, sag mal, wie geht das jetzt hier lang und so weiter und so fort. Und das war natürlich nicht immer so ganz einfach, denn ich hatte Glück. Ich hatte am Anfang der Band aber wirklich Leute gehabt, also Jungs gehabt, die eigentlich wollten und die nach vorne gingen und die man eben nicht nur sagen, komm, wir machen morgen um 9 Probe und am nächsten Tag um 9 und so weiter und so fort. Die wollten auch, ne? Das ist schon erstmal wichtig. Das Verhältnis untereinander menschlich, das muss sowieso erstmal einigermaßen oder gut stimmen. Aber du hast tatsächlich, was du so angesprochen hast, diese ganze musikalische Organisation, was damit alles zusammenhängt, der Proberaum und das dahin und Techniker müssen wir einladen und dass wir da auch spielen können um 9 und so proben können, vor allem erst mal um 9 und so weiter. Das musste alles ich machen. Das war schon heavy.
Das war eure Motivation? Berühmt werden? Geld verdienen? Oder weg von zu Hause?
Ja, gut. Weg von zu Hause, das war mir irgendwann klar. Habe ich gemacht. Das sind ja so Sachen, die du gar nicht so ganz bewusst, also ich zumindest nicht bewusst mache, sondern ich weiß, ich musste da jetzt hin, um überhaupt irgendwie mal diesen Weg zu gehen. Es war nicht so, dass ich jetzt dahin gegangen bin, ich werde ein Star oder ich werde ein großer Künstler, sondern ich habe einfach gemacht, weil innerlich hatte ich dieses musikalische, diese immer Musik gemacht, immer gespielt, irgendwas, Klavier mit 6 Jahren angefangen und so weiter. Irgendwas und wollte eigentlich ganz was anderes werden, übrigens zwischendurch auch mal, ne? Ja. Als ich in Rostock war noch. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber auf jeden Fall, ich hatte nie so das Gefühl, ich muss jetzt das erreichen. Ich habe einfach gemacht mit Power.
Aber das war in der DDR ja viel schwieriger als heute. Ich meine, heute hat man einen Instagram-Account und macht sich irgendwie bekannt, spielt ein bisschen und kriegt Follower. Aber in DDR-Zeiten war das doch
Instagram
schwierig.
Schickt dir aber auch keine Garantie, dass das funktioniert.
Nein, das stimmt. Aber du hast zumindest ein Forum, was du selber lenken kannst.
Ja, ja.
Ich glaube, in der DDR war es ein bisschen schwieriger, in die Branche reinzukommen. Ich meine, wir haben Ute Freudenberg hier im Podcast gehabt, die sagte, wenn du nicht in Berlin gewohnt hast, warst du schon mal außen vor. Sie war ja auch von Weimar, du von Rostock, das war doch bestimmt nicht einfach, ja, da überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden.
Richtig, deshalb war ja auch der Schritt ganz wichtig, nach Berlin zu gehen. Das war mir irgendwie klar. Hier war das Zentrum. Ne? Aus diesem Zentrum heraus entwickelt sich irgendwas. Keine Ahnung, was. Wusste ich nicht. Ne? Ich hatte keinen Plan. Das sind alles glückliche Zufälle, die sich dann ergeben. Ne? Wenn du gut bist, wenn du deinen Job, also das Musik kantische und das, was du machst, musst du natürlich mit voller Überzeugung machen. Ohne Hintergedanken, ob du dafür großes Geld verdienst, sondern du musst es erstmal machen. Und das war natürlich in der DDR richtig gut, weil du, wenn du richtig Gas gegeben hast, dann wurden auch Leute auf dich aufmerksam, die dir halfen, dann in die Situationen entsprechend reinzukommen. Das war der Punkt. Und diese Möglichkeiten gab es, hatte mit Social Media gar nichts zu tun, aber die waren durchaus voll da. Und das Tolle war ja, dass wir uns in der DDR natürlich musikalisch, wenn wir es dann geschafft haben, die Leute auch zu ziehen und Konzerte zu machen, weil nur Konzerte, und Leute kamen, dann lief das auch von alleine mehr oder weniger, weil es gab viele Örtlichkeiten, Kulturhäuser oder dergleichen, Spielmöglichkeiten ohne Ende. Du musstest nur gut sein.
Ja.
Und dann natürlich ein bisschen von außen, Management und so ein bisschen. Ich finde es heute wesentlich schwerer. Also ich sehe es heute anders. Ich finde es heute schwerer.
Ist so. Viel, viel größeres Angebot. Man kann wählen als Mensch. Wen mag ich und will ich jetzt hin?
Ja.
Und du wirst da von allen Seiten beballert mit allem. Da musst du dich erstmal durchsetzen.
Ja.
Aber in kleinerem Maßstab war es letztlich damals, glaube ich, genauso kompliziert und schwierig. Nur auf eine andere Art und Weise.
Man hat es möglicherweise auch ein bisschen vergessen und weggedrückt. Aber das, was ich gesagt habe, ist eigentlich ganz wichtig. Man musste es wollen. Ja. Nicht hinterfragen so viel. Nach vorne wollen. Mit all seinen Problemen oder meinen Problemen, wenn du denn eben auch mal die Musiker zur Sau machst.
Ja.
So ein bisschen gefühllos. Ja. Ne? Da habe ich schon manche Leute auf den vor den Kopf gestoßen und sage, ja, was für eine Scheiße spielt ihr denn da und so. Ich hör auf. Und so weiter. Also da war ich nicht der Feinste. Da habe ich also im Grunde genommen auch ein bisschen oft bin ich mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Da musste ich nach und nach viel Lehrgeld bezahlen. Ja.
Ja, ich erinnere mich. Wir waren ja damals als Diskotheker unterwegs und der Leumund von Ziegler. Und hat er eben ganz gut beschrieben.
Ja, gut. Ja. Also Geständnis Nummer eins, ich bereue, dass ich so hart zu meinen Kollegen war. Abgehakt. So, mach weiter, Jürgen.
Ja, nee. Also wenn wir schon hier so offen miteinander reden, du hast von den Musikern und so weiter und so, jetzt kommt ja eine besondere Schwierigkeit dazu. Ich sehe das Bild immer, wenn ich an dir vorbeikomme, eine Plattencover. Ja. Da war eine Frau in der Band.
Ja, na gut, das war, eine, war ja zu der Zeit meine Frau.
Ja. Okay.
Das hat ja einen Vorteil.
Ja.
Meine Frau gehört mir.
Ja.
Und keinem anderen.
Okay.
Insofern gibt's keine Streiterei.
Ja.
Dass ich will auch mal mit der und so. Nee.
Ja, okay.
Und das war von Anfang an offiziell, dass sie zu dir gehört oder
ja, hat das ergeben? Ja, na klar, natürlich. Ich habe sie deshalb nur in die Band geholt, weil sie letzten Endes das auch wollte und gesagt hat, ich übe und mache und singe mit und hat sich engagiert. Und die Band hat das... Mehr oder weniger, ob sie so toll gewonnen hat, ist eine andere Frage, ne?
Ja.
Aber, es war auch nicht so überdominant.
Ja, okay, alles klar.
Also wird's im Nachgang nicht als Fehler bezeichnet, dass es so gewesen ist.
Nein. Diese ganze Entwicklung sehe ich nach wie vor als, das war der Weg, das war mein Weg. Den musste ich gehen, irgendwie. Und nur Dinge, die ich schon jetzt erwähnt hatte, die ich falsch gemacht habe, wo ich so ein bisschen und Gase geben und du hast schon völlig recht, Läume und Ziegler, der ist ganz schön manchmal so. Egal, das stimmt. Das sind Dinge, die reifen im Laufe der Zeit in einem Menschen. Und einer bleibt immer ein Idiot und der andere wird dann auch ein vernünftiger Typ und heute wird ja so alles nicht mehr machen.
Ja.
Ich bin ganz freundlich zu meinen Technikern oder so.
Das hat ja auch mit der Reife zu tun, mit der Entwicklung, die war völlig klar, ganz normales Ding oder so. Aber sag mal so, jemand, der nicht aneckt oder Kante zeigt oder wie auch immer, der ist auch schnell so everybody's darling und dann hast du auch nicht so das Standing in der Branche.
Das stimmt.
So gesehen, hey.
Ah, du sagst was Wichtiges, denn du musstest dich ja letzten Endes als Chef der Band, ich war letzten Endes der Jüngste am Anfang der Band und musstest mit erfahrenen Profimusikern umgehen. Das war, und die mussten, du kennst ja die Leute und sagen, ja, was macht denn der hier? Kann der das überhaupt? Und so weiter. Du musst dich da in irgendeiner Weise beweisen, ständig beweisen. Du musst immer vorbereitet in die Probe kommen. Du musst sagen, okay, spiel das mal so. Nicht so, ach, wir spielen mal ein bisschen und du mach mal du. Dann hätten die dich schnell rausgekantet.
Ja.
Weil, nee, das ist nicht so ganz ohne. Weißt du, das völlig recht.
Ja.
Es war schon Druck.
Das sind menschliche Miteinander, das berufliche Miteinander und aber letztlich auch das künstlerische Ergebnis. Also entweder ist jetzt demokratisch entschieden und du kriegst ein Album, wo du alles drauf hast, von Folklore bis Hardrock, willst du auch nicht. Du willst ja eine Handschrift. Du hast ja auch einen Anspruch, eine Handschrift, die da rein muss. Und die musst du natürlich durchsetzen.
Ja.
Und jeder Bandleader wird das kennen.
Du weißt das. Ja, ist klar. Weißt du, man kommt denn als mit Ideen in Proberaum und so weiter, dann spielt was vor, ein Thema oder so, irgendwas, ich habe eine Idee und so, Mensch, komm, lass das mal. Und so. Deshalb, das musstest du schon immer wieder anbieten. Ne? Und
sind die Kollegen auch gekommen mit Ideen und sagen,
nicht so viel, die haben gewusst.
Hast du dir mehr gewünscht auf sowas oder hast du gesagt, nee, lass mal, ich mach das?
Wenn ich ehrlich bin, das wahrscheinlich.
Ja.
Also ich glaube schon, aber ich wollte natürlich dann, wenn ich die Idee hatte, wollte ich, dass die Musiker sich einbringen.
Ja, klar.
Also nicht, spiel mal nur das, was ich will, sondern spiel mal das, was du dabei fühlst.
Das ist
wichtig, ne? Also das gehört auch mit dazu, so sonst sagen die, was will der denn? Der will ja nur seinen Kram spielen und so. Das ist schon wichtig, sie mit einzubinden, um ihnen auch das Gefühl zu geben, ey, das ist ja auch was von mir.
Ich habe gelesen, da war auch große Fluktuation bei wir. Also ich glaube, ich habe mal durchgezählt, 14 Namen kommen da immer wieder ins Spiel.
Jetzt kommt die Journalistin, die recherchiert und da haut dann so eine Dinger hier raus.
14 Namen waren es, wie ist das gewesen?
Okay, ja, ich
Also das, da musste sich ja immer wieder auf neue Leute einstellen.
Ja, naja. Das ist schon so. Ich meine, das kennt man von einigen großen Bands, auch international und so, dass man im Grunde genommen irgendwann sich mal weiterentwickeln kann oder möchte. Und dann versteht man sich gegebenenfalls mit dem einen oder anderen nicht so richtig, ne? Oder aber man möchte das Konzept ein bisschen verändern. Mhm. Das habe ich ja öfter gemacht. Und dann wollten die nicht so richtig mit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na Leute, so etwa, okay, dann, wenn ihr nicht wollt, dann müssen andere kommen.
Ja, ja.
Also da hatte ich immer, war ich immer Vorreiter und so sind natürlich dann Bands auch ein bisschen nicht auseinandergefallen, aber haben sich verändert.
Mhm.
So war das auch 74, dann hatte ich ja bis 74 richtig echte Profis, die schon vorher bei Ove Sikora und großen Bands gespielt haben und dann habe ich gesagt, okay Leute, ich möchte das ein bisschen anders. Ihr wollt das nicht, okay, aber, und dann ist es ja so, das war ja damals auch so, dass du denn zu irgendeinem anderen Bands gegangen bist und hast die abgeworben.
Ja, klar.
Das war ja, ich meine, es fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich alles vergessen.
Ja.
Da bist du, ey, geiler Schlagzeuger, den muss ich irgendwie, müssen wir irgendwie rüberziehen.
Gibt's einen bekannten Musiker, den wir alle kennen, den du versucht hast abzuwerben, der gesagt hat, nein?
Ja.
Los, Namen.
Warte mal. Das, da fällt mir nur ein einziger ein, ob wir den Namen müssen jetzt noch mal gemeinsam suchen wahrscheinlich.
Mhm.
Irgendwann, aber das war dann im Laufe der Zeit ein Schlagzeuger, ein Trommler.
Ja.
Und zwar der später dann bei Silly gespielt hat.
Mike.
Der dann verstorben ist.
Ja, Mike, der mit dem roten Bart.
Nein,
ich bin der letzte
Mike. Nein.
Du meinst, oder meinst du bei den Pudis Klaus Schaff?
Nein. Bei der dann später bei Silly gespielt hat, ein anderer, der dann schon verstorben. Okay. Aber da haben wir gebuhlt ohne Ende. Weil wir hatten ja Achim, unseren Trommler, ne? Der war ja ein Showmann ohne Ende, aber wir hatten so, wie das immer so ist, ne? Da hat man das Gefühl, ah, geil ist er schon, aber vielleicht noch, können wir noch ein bisschen besser, ne? Um den haben wir uns wirklich bemüht.
Ja.
Der hat aber dann irgendwie gesagt.
Herbert.
Richtig. Herbert war ein.
Du bist schneller als KI.
Exzellenter Schlagzeuger.
Ich google noch.
Und da haben wir lange dran, habe ich lange dran gebuhlt, aber hat er irgendwann gesagt, nee, war auch gut so, weil letzten Endes Achim, unser Trommler, der ist dann eigentlich bis zum Schluss dabei geblieben von 74 an. Und das war auch gut so, weil er vielleicht nicht der allerschärfste Trommler war, aber er war ein unheimlicher Showmann.
Mhm.
Das spielt nämlich auch eine große Rolle.
Ja.
Wenn du, er hat da große Schlagzeugsolis gemacht und waren, und die Leute liebten ihn.
Ja, ja.
Und das habe ich damals oftmals noch gar nicht so richtig am Anfang erkannt.
Ja, ja.
Herbert Jung?
Herbert Jung.
Genau, richtig. Da haben wir's. Naja, das ist wichtig. Wir müssen ja auch hier korrekt arbeiten.
Ja, genau. Das muss alles stimmen.
Dennoch ist es ja irgendwann zu dem Augenblick gekommen, wo du gesagt hast, tolle Band, schöne Zeit. Ich habe hier einen Song. Dafür brauche ich euch nicht. Oder wie war denn das? Erzähl mal.
Schön, ja, es wird gnadenlos so. Nee, so. Also, ich meine, so gnadenlos. Ich habe ja vorhin von gnadenlos gesprochen. Also, nein.
So hart war es nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Zumal ich mich auch weiterentwickelt hatte im Laufe der Jahre. Ne? Ich hatte dann immer so ein Gefühl, Anfang 80er Jahre, ich wollte doch ein bisschen mehr poppige Musik machen. Mehr von den großen Balladen weg und das habe ich ja auch gemacht, schon mit noch mit Wir, Mädchenträumerei, super schlank.
Ja, super Nummern.
Ja. Das, keine Ahnung warum, aber das, ich wollte eigentlich mehr in diese Pop-Richtung.
Ja.
Und das eigentlich immer mehr. Ekstase auch. In Ekstase, war auch so eine, wollte ich. Und irgendwann hatte ich dann auch das Gefühl, nicht was du gesagt hast, Leute, ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen.
Ja.
Sondern ich hatte auch so das Gefühl, Band ist jetzt Ende.
Mhm.
Denn was du schon am Anfang angedeutet hattest, war dieses ständige, sich mit diesen Kollegen auseinander, mit den Kollegen auseinanderzusetzen, in vielerlei Hinsicht. Ne?
Das macht ist ja, Mürbe.
Macht Mürbe. Mhm. Richtig. Du hattest ja auch noch 4 Techniker und so weiter. Das ist schon heavy. Und irgendwann dachte ich mir, Nee. Und das kam natürlich dann auch so ein bisschen raus, als wir dann diese Songs gespielt haben und aufgenommen haben von Mädchenträumerei und Superschlank. Hm. Da habe ich gemerkt, okay, wir sind eine geile Liveband.
Ja.
Aber im Studio ist es doch nicht so richtig, richtig gut. Und da hatte ich dann auch so ein Gefühl, okay, also super Zeit, jetzt mache ich mal was anderes.
Ja.
Tatsächlich.
Der Weg, den unendlich nicht, aber sehr, sehr viele in der Welt der Musik insgesamt. Ja. Ich denke an Mark Knopfler, ich denke an Sting, gibt viele, die genau wahrscheinlich die gleiche Entwicklung durchgemacht haben und dann irgendwann gesagt haben, jetzt ist irgendwie hier eine Stelle, da muss ich irgendwie anders denken, anders arbeiten und dann ist es halt so.
Das kommt von innen heraus. Das ist nicht, wie sich manche Leute, das hat er sich überlegt und hat er tausend, nein, das habe ich gefühlt. Mhm.
Aber wie war denn die Entwicklung? Weil ich habe ja gelesen, ich kann ja immer das, was ihr erzählt, immer nur nachlesen, dass Verdammt, um den Song geht's ja gerade, Westproduzenten hatte. Wie ist das denn zusammen?
Ja, also es kam ja dann letzten Endes Band, wir 86, tschüss, war toll. Mhm. Wir haben uns gut verstanden und sind gut auseinandergegangen. Mhm. Mhm. Die Jungs haben das verstanden. Okay, er möchte jetzt eine andere Musik machen. Der Gitarrist ist übrigens noch ein bisschen länger dabei geblieben, hat auch noch mitgespielt dann bei einigen Songs, die ich dann gemacht habe, du fehlst mir sehr oder später dann, nicht später, 87 und dann 87, verdammt. Ja. So, ich hatte das große, große Glück. Wir hatten ja übrigens mit der Band 78 einen großen Auftritt in West-Berlin. Mhm. Rock-Pop-Nacht mit dem ZDF, wo wir eine große Einladung hatten und da live gespielt haben. Dummerweise ist der Bassist Rainer Bloss damals da geblieben. Mhm. Und da gab es natürlich erstmal einen riesen Cut, wie das so üblich war. Ich als Chef sowieso, ich war verantwortlich, sippenhaft, ohne Ende, Westkontakte weg. Obgleich wir schon einige Alben, zum Beispiel, das siehst du auch, da unten, wenn die Flut kommt und so weiter, hatte auch eine Polydor schon übernommen, obgleich wir im Osten waren. Mhm. Ne? Und von wir, ich habe nicht alles hier hängen. Also ich konnte gar nichts. Ich musste bleiben. Und dann hatte ich glücklicherweise jemanden getroffen über, du erinnerst mich übrigens an Pony irgendwie.
Ja, müssen wir unseren Hörern aber sagen.
Ja.
Pony ist Gerard Podeski, der damals Manager war, Musikmanager, große Veranstaltungen als Produzent gemacht hat, auch schon zu DDR-Zeiten und mittlerweile eine sehr erfolgreiche Agentur hat und so Werbesachen und solche Dinge macht. Der übrigens der Produktionsleiter war bei Bruce Springsteen und James Brown. Weißen Sie. Nur damit wir der Name Pony ist.
Klar.
Und wenn ich dich an ihn erinnere, dann ist das
mal. Ja, hat auch so eine schnottrige Art und so. Und auch so knallert nach vorne, egal, da lang geht's.
Pony ist so ein Hintergrundmacher, so. Aber hier an der Stelle muss man es einfach mal sagen, damit man es so ein bisschen einordnet. Das sind immer hinter jeder Geschichte, auch deiner, dass da auch Leute gibt, die auf irgendeine Art und Weise da ja natürlich einen Einfluss haben, wirksam lassen. Ne?
Natürlich. Gut, dass du das mal sagst. Denn nicht nur, dass ich hier der Zampano bin, der alles alleine wusste, sondern natürlich gab es Leute von außen, die ganz wichtig da Einfluss nahmen im positiven Sinne. Mhm. Ne? Ganz besonders deshalb, wenn man, das hatte ich auch schon, wenn man eben was ordentliche Leistung brachte, ne, was Tolles machte, dann gab es eben tatsächlich auch Leute, die ja was zu sagen hatten, ey, der macht das geil, das ist eine gute, macht gute Musik und ist einfach toll. Und da können die anderen sagen, was sie wollen. Den müssen wir stützen. Und so. Das, absolut, das braucht man immer in einer Künstlerkarriere. Gar keine Frage. So, und wie gesagt, ich konnte dann lange Zeit nicht in den Westen fahren. Und dann war ich mit Pony. Pony war ja übrigens, wir hatten immer überlegt, wann er dann Manager war. Ich glaube, der war dann Anfang der 80er, wurde er Manager dann von wir. Ja, klar. Natürlich kam er Rock für den Frieden und die ganzen Sachen, wo er sich Dinge ausgedacht hat, die uns befähigten, da mitzuspielen. Da gab es ja eine riesen Konkurrenz. Jeder wollte die großen Veranstaltungen Rock für den Frieden machen. Und wenn du da nicht irgendwie ein Thema hattest, was irgendwie besonders war, da gab's wirklich schon heftig der Kampf, den es heute auch gibt. So, ach naja, hier müssen wir die haben oder so. Gab es einige Leute, wollen wir sie nicht nennen und so.
Doch,
und,
aber wir wollen sie nennen.
Kann man doch machen.
Ja, Dieter Fark oder so. Ja, aber Okay, aber ich bin so nicht so Nachtreter, das liegt mir nicht.
Aber man muss das auch unseren Leuten nur kurz mal sagen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, der Staat hat die ja alle gefördert oder so. So allgemein ist es ja nicht. Also selbst dieser Staat, die sozialistische Gemeinschaft, war ja in der Tat, da war Amiga, die Volkseigene Schellack-Plattenfirma, da war Radio, da waren Veranstalter, da war die FDJ und so weiter und so fort. Und dann gab es so Projekte wie Rock für den Frieden und dann gab es eben Typen bei Amiga, mal angenommen, die haben gesagt, nee, Ziegler nicht,
genau.
wir wollen nicht.
Richtig.
Und da hast du genau die Situation, so wie heute, wo weiß ich nicht, ein großer Fernsehsender eine Show macht und dann sagt er, nö. Der Manager, der hat ja. ihr da, den will ich nicht, oder?
Ja.
Genau das gleiche Gehacke. So war das immer.
Und wie ist wir dann in die erste Reihe gekommen? Du hast gerade gesagt, der hat sich was ausgedacht, dass ihr da doch angekommen seid dann.
Nee, du meinst jetzt nochmal wir? Ich war jetzt eigentlich bei dem.
Pony.
Genau.
Ach so, wie wir in die erste Reihe gekommen sind zu Rock für den Frieden. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Hat sich mal irgendwann ausgedacht, komm, lass uns irgendwie eine Gitarre bauen. Irgendeine ganz verrückte Gitarre und da steht dann Rock für den Frieden drauf. Und dazu musst du einen Song. Du musst natürlich einen geilen Song schreiben. Weiß ich was. Und sie dreht sie doch. Habe ich geschrieben dann, ne? Große Nummer und so letzten Endes ja. Und er hat immer, wie soll ich sagen, ein Thema vorgegeben. Mach mal einen Song darüber. Blutiger Sommer zum Beispiel mit Palästina oder so. Und er hat sich dann drumherum die Story ausgedacht. Mhm. Wie wir das denn verkaufen. Und da konnte dann die FDJ nicht drumrum. Mhm. Also, wie du schon angedeutet hast, natürlich, klar, wenn wir sie nicht überzeugen aus irgendeinem Grunde, dann wollten sie uns vielleicht gar nicht. Ne? Dann haben sie lieber die genommen. Und das war ganz genau so. Und die Sachen hat er sich wirklich ausgedacht. Und da waren wir ein Team. Und ich konnte gut schreiben. Und da fanden wir auch einen Texter und so weiter und so fort. Und daraus haben wir dann diese politischen, sagen wir mal, sind ja keine politischen Lieder gewesen, sondern es waren Lieder mit Themen, ne, mit großen Themen und sie drehen sich dort, also große Welt, wir achten auf unsere Welt oder blutiger Sommer, eben dieses Palästina-Problem oder nie mehr war auch ein Song, nie mehr Hiroshima, nie mehr, das war auch ein großer Rocksong, also das hat funktioniert und wir waren deshalb immer dabei. Mhm.
Jetzt waren wir aber schon eigentlich bei
Verdammt. Wir waren schon bei Verdammt.
Nee, aber das ist ein gutes Insight, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil wir treffen uns ja mit interessanten Menschen, die natürlich auch die Sicht auf die Dinge haben von heute aus und so und das formt ja letztlich dann das Bild all unserer Podcasts, wenn man die so zusammennimmt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, finde ich gut.
Ja.
So, jetzt sind wir aber bei Verdammt.
Richtig. Also dann hatte ich ja das große Glück, wie eben gesagt, Pony, er ist sehr rührig gewesen, hat dann einen Menschen aufgetrieben, der was zu sagen hat, letzten Endes politisch. Ne, es gibt ja so ein paar Leute, die wirklich saßen da im ZK und Kultur und so weiter und so fort. Und die, es gab auch da super anständige Leute. Nicht jetzt nur ganz böse Politniks oder wie man, gibt's ja auch jede Menge, gab's da. Und der hatte Pony mich sozusagen ihm vorgestellt und hat sich das mit beschäftigt und hat dann, ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen können, aber, können wir nennen?
Na klar.
Ebert Fensch.
Ja, ja.
Ebert Fensch war das, der beim ZK mit für Kultur war und da bin ich dann wirklich mal da in das ZK-Gebäude gegangen. Das ist ja wahnsinnig, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Da denkst du gehst in eine andere Welt.
Du bist in einer anderen Welt.
Ja.
Wenn du da reingegangen bist, warst du in einer anderen Welt. Ja.
Ich war in einer anderen Welt. In einer Welt, die einfach unbeschreiblich eigentlich ängstlich macht. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist eine Macht da. Die kann sofort sagen, Alter, du bist weg vom Fenster, denn ist Ruhe hier im Karton. Was ich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, es gibt vieles heute, aber das gibt's nicht. Und dann da mit dem Paternoster da hochgefahren und so weiter und vorneweg mit Ausweis und gleich nicht, dachte jetzt, wäre ich gleich eingesperrt und so. Und dann bin ich das Büro, und Ebert Fensch saß da, ganz nett und so. Ah, sagt Wolfgang, ja, habe ich gehört, hast du tolle Musik machst du und so weiter und so fort. Und ja, welches Problem hast du denn? Ja, ich kann nicht rüberfahren, ich möchte. Ich habe ja Kontakte schon gehabt und ich kann ja schon nachweisen, dass ich schon Alben veröffentlicht habe in Westdeutschland. Aber ich kann mich nicht weiterentwickeln. Da sagt er, okay, komm, kann ich dir helfen? hat mich dann natürlich kennenlernen wollen, weil er das Gefühl auch haben musste für sich selbst, dieser Typ Wolfgang Ziegler, auf den kann ich mich verlassen, der fährt nicht rüber und sagt tschüss oder dergleichen mehr, ne, ist für unseren Staat nicht gut. Das musste er schon so ein bisschen erkennen. Mhm. Und er hat das, und da brauchst du diese menschliche Komponente, mhm, die ja im Leben immer eine große Rolle spielt. Da siehst du jemanden und der mag dich. Mhm. Der mag dich einerseits und er schätzt dich. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Nicht nur, dass er mich mag, sondern auch, dass er meine Musik schätzt. Und der hat quasi mit einem Finger, hat eine Anweisung gegeben an die Stasi, mhm, hey, den könnt ihr fahren lassen. Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Ich stand auf dem schwarzen Brett. Nichts. Ziegler, nichts mehr. Der ruft an, Ziegler kann fahren.
aber nicht mit einer Band.
Nein.
Sondern
ich alleine.
Du, ne?
Ich alleine. So, das war natürlich toll. So, ich kriegt er dann einen Pass für ein paar Tage und so. Musste ich mir immer neu holen. Aber durch diese unglaublich böse Grenze. Ich weiß nicht, bist du auch mal durch die Zonengrenze gefahren? Oh, Alter. Das ist der Hammer, das ist tödlich eigentlich. Ne? Die haben mich ja natürlich trotzdem da auseinandergenommen und so. Ne? Ich habe immer gesagt, ich bin noch einer von euch. Ne? Hier. Mhm. So, auf jeden Fall konnte ich nach West-Berlin und hab durch großes Glück und durch vielleicht meine Art, keine Ahnung, wirklich ganz tolle Leute kennengelernt. Mhm. Und die auch mit dem Hansa-Studio in Verbindung standen. Also Peter Wagner oder Joachim Haider oder Gregor Rotschalk, großer Rias-Typ. Und das hat sich so ergeben. Ich war irgendwie aber gern gesehen bei den Leuten und wir waren dann mal essen und dies und jenes. Du machst Musik, toll, ja, klasse, was machst du denn und so. Der Peter Wagner war immer, mit dem habe ich gleich mich gut verstanden. Deshalb haben wir auch zum Beispiel Du fehlst mir sehr auch schon im Hansa-Studio produzieren können. Mhm. So, das gab, das sozusagen eine, das war eine Kooperation Ost-West. Da gab es im Radio der DDR einen gewissen Klaus Hugo, auch ein wichtiger Mann, der sagte, okay, Wolfgang, du kannst rüberfahren, musst aber die Bänder mitnehmen, ihr könnt die da oberdappen, aber es muss sozusagen eine Ost-West-Produktion sein. Mhm. Die segnen wir irgendwie ab. Wie das immer so war, ne? Ja. Also so, offiziell, inoffiziell. Und ich kriegte dann auch, musste ich ja, wenn ich ein Band mitnehmen, musste ich ja ein richtiges Schreiben haben, sonst hätten die sofort gesagt, was du hier. So, auf jeden Fall Kontakte geknüpft, dort mit Peter Wagner, ganz besonders in diesem wunderbaren Hansa-Studio, hab die anderen Leute kennengelernt und jetzt kommen wir mal auf Verdammt und das war natürlich insofern interessant, weil ich diesen Song dann mal mitgebracht habe und war dann wieder im Studio und zu Hause bei Gregor Rotschalk und Peter Wagner war auch dabei und Joachim Haider und so weiter und habt einfach vorgespielt, was haltet ihr von dem Song, können wir den nicht und ich habe keinen Text und so weiter und so fort. Und haben sie den Song gehört, oh, das ist ja ganz nicht schlecht und können wir nochmal machen und da hat dann ja Gregor Rotschalk sich was einfallen lassen, habe ich dann gedacht, scheiße, das wird ja nichts. Gregor Rotschalk war das rote Tuch überhaupt, weil er ein Rias-Sprecher war, per Excellenz, hier im Ostberlin kannte den und da war das rote Tuch schlechthin. Rias war der Feindsender ohne Ende und egal, mach mal, probier doch mal was und so und dann hat er dann ewig dann von einem, das war nicht in einem Tag, das war dann immer mal wieder da und hat er sich was einfallen lassen, verdammt, dann stehst du im Regen, haben wir ewig diskutiert über verdammt geht doch nicht und so. Das war damals noch nicht ein Modewort, ne, dachten wir, oh, böse. Aber da haben wir es doch genommen und dann hat er einen super Text geschrieben, eben diesen schönen Text. Und dann haben wir überlegt, Mensch, den können wir doch hier wunderbar aufnehmen im Hansa-Studio. Habe ich natürlich auch mit Klaus Hugo wieder im Osten gesprochen. Okay, wie können wir das machen? Ja, machen wir wieder Ost-West-Produktion und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Allerdings geht das nicht mit Gregor Rotschalk, sondern müssen wir also im Pseudonym nehmen. Und da hat er sich dann Christian Hallburg genannt. Und das war so ein Journalist ist eine harte Nummer. Denn wenn das rausgekommen wäre oder offiziell gewesen oder geworden wäre, dass das Gregor Rotschak war, dann hätte das wäre tödlich gewesen.
Ich würde an der Stelle ganz kurz nochmal ein.
Gerne.
Bitte behalt deinen Gedanken bei dir. Gregor Rotschak war ja nicht nur Rias Moderator, sondern Gregor Rotschak ist der Autor, der Textautor von Tabaluga. Alle Tabaluga-Stories, Lieder, alles. Gregor Rotschak. Der wohnt heute auf Malta. Der hat so viel Tantiemen verdient, der könnte sich die Insel kaufen, glaube ich. Gönne ich ihm vom Herzen. Aber das ist Gregor Rotschak. Nur, dass man das mal, so. Und jetzt wissen wir von dir, dass der Titel verdammt, der Text im Grunde genommen von Gregor Rotschak ist.
Nicht im Grunde, sondern der Text ist von Gregor Rotschak.
Den habt ihr dann praktisch der DDR so untergejubelt.
Ja, aber. Ja,
Ost-West-Produktion sollte
das so sein. Ost-West-Produktion. Ich meine, was ich ja schon angedeutet habe, es gab immer auch Leute im Osten, die also irgendwie erkannt haben, wir machen da was Gutes und nicht gnadenlos den Messlatte politisch angelegt haben. Die gab's immer. Deshalb sage ich auch heute, es waren nicht alles böse Kommunisten. Ne? Es gab immer Leute, die wirklich, mit denen man reden konnte und die einfach die das Ganze anders gesehen haben. Die wollten eigentlich was Besseres. Ne? Und deshalb habe ich natürlich mit Klaus Hugo garantiert darüber geredet, aber er sagt schon, oh, ja, Christian, nennen wir den Christian oder sein Pseudonym nehmen wir dann und so weiter und so fort. Mach mal, ich glaube, das wird schon irgendwie gut. Wir hatten natürlich keine Ahnung, dass das wirklich ein Riesenhit wird. Hm. Das hat man nie.
Ja,
nee, nie. Das ist
so, ja.
Nie. Und aber wir hatten ein gutes Gefühl, das ist ein großer Song. Wir haben auch lange daran gearbeitet. Also auch, wir haben das Intro zum Beispiel. An dem Intro haben wir lange gesessen, dieses spannende Intro von Verdammt. Hat der Jürgen Haider wirklich auch viel mitgearbeitet, arrangiert und so weiter. Aber da haben wir den komplett, den haben wir in West-Berlin im Hansa-Studio aufgenommen. Und das große Glück ist ja unterm Strich, dass er eben klingt wie aus dem Westen.
Ja.
Und er klingt also heute noch so gut, manchmal passiert's ja, dass er als heute nicht besser gemacht werden hätte können.
Ja, ja. Also wir haben das ja damals bei Bong auch natürlich vorgestellt, wir haben das gehört und haben sofort gesagt, ey, geil, Nummer, was ist sofort? Ja. So. Und wir haben ja im Studio die Beschallung gehabt, da kamen dann irgendwelche Songs. Ich sag immer, die Schlagzeuge in der DDR-Produktion, die klangen immer wie Topf, so topfig. Also Ringo Starr hat ja immer Handtücher auf sein Fell gelegt, hat damit den Sound erzeugt. Und wenn du eine richtig dicke Decke drauflegst, dann klingt's wie im Osten. Das war ganz schlimm. Und dann kam Wolfgang Ziegler und der Einspiel im Studio zur Probe. Boah, das hat genau reingeknallt. Alter, was ist denn da los? Und jetzt wissen wir, ist im Hansa-Studio produziert.
Genau.
Das klang schon doch noch anders.
Hattest du da schon das Gefühl, dass das eine große Nummer
war? Ja, natürlich. Also ich war ja Discjockey. Ja. Ich habe die ersten zwei Takte gehört, da wusste ich nicht. Weiß ich auch nicht.
Ja.
Egal, was jetzt kommt. So.
Ja. Ja.
Und das hatte alles, was ein Hit haben muss, diese
Beat. Ja. Alles.
Und er hat ja dann auch am 9.6.88 den silbernen Bong gekriegt.
Ja, natürlich. Weil unsere Schauer richtig Ahnung hatten, was geil ist. Mhm. Und da haben die natürlich. Wobei mein Lieblingssong von dir ist, wenn wir gerade dabei sind, Du fehlst mir sehr. Das finde ich eigentlich, das finde ich, ist für mich.
Ja, so, ich weiß. Das ist die schönere Nummer. Übrigens Peter Wagner auch, mein geliebter Produzent, der leider nicht mehr lebt, der hat auch gesagt, Wolfgang, geil, das ist wirklich, das bist du.
Ja, genau, die Struktur, alles, die Melodie, das war, okay, aber
egal, auf jeden Fall, aber er war nicht so erfolgreich. Mhm. Oder es war im Vergleich zu Verdammt lang nicht so erfolgreich. Mhm. Also so ist das eben, ne? Es gibt irgendwie tolle Lieder, die eigentlich toll sind, aber sie sind nicht so erfolgreich.
Das war damals aber auch schon, also wenn ich so aus meiner kindlichen Sicht sehe, was anderes. Also den habe ja sogar ich erkannt, wenn er im Radio kam. Ja, das war so so modern irgendwie.
Ja klar, du bist nicht die Einzige. Also es haben ganz viele erkannt.
Ja. Also
hat man so oft, ey, du hast gute Künstler, tolle Menschen. Die machen eine Arbeit über Jahrzehnte. Und es gibt einen Leuchtturm oben drüber. In dem Falle Verdammt. Bei anderen dann, weiß ich nicht, Sunshine Reggae oder eine Nummer, die über allem steht. Und du kannst nicht von der Bühne, ohne diese Nummer zu spielen.
Ja.
Und du hast ein riesen Repertoire, 20 Platten veröffentlicht, was auch immer. Und dieses Ding steht für dich. Das ist so. Dieses Schicksal teilst du mit unendlich vielen.
Ja.
Aber es ist doch ein Glück auch. Das ist doch dein
Schild. Es ist immer besser. Pass auf, es ist nicht nur gut, sondern es ist ja immer besser.
Ja.
Es ist ja so, dass dieser Song verdammt, und dann stehst du im Regen, ist ja heute noch angesagter, als er jemals war. Er bleibt immer angesagt. Mhm. Da steht eine 14-Jährige, die singt den Song mit. Mhm. Weil er nach wie vor als Kult in jeder Diskothek läuft.
Ja.
Immer
ja.
wieder. Mhm. Und das ist natürlich Gülden.
Ja, klar.
Ein Gülden.
Ja, ja, ja.
Ja, der ist auch so schön tanzbar und so.
Ja,
also.
Ja, er klingt wie geil. Ich hab dann 92 eine andere Version oder nochmal überarbeitet.
Ja.
Nein, das Original. Geht
besser, oder?
Nein.
Ja. Aber du hast eben das Jahr 92 hier in den ja. Ring geworfen. Genau. Da hat sich ja noch einiges geändert. Also Herr Fensch war nicht mehr. Ostdeutsche Kooperation mit Hugo Latz gab's oder mit Hugo gab's nicht mehr. Völlig neue Situation. Auch mit diesem Hit im Rücken. Wie hat dich das so erwischt? Jetzt rein künstlerisch so als Mensch.
Gute Frage. Gute Frage. 89, als die Grenze fiel,
ja.
da war ich eigentlich auf dem Höhepunkt.
Ja.
Jeder kannte, wenn ich drin rübergefahren bin, schon, weil die Grenzer waren immer noch da. Ja, Wolfgang, geil, verdammt und so weiter. Jeder. Und mit einem Mal, fast ein Plattenvertrag, fast leider, fast, mit einmal war so viel Rambazamba drumherum, dass alles in sich zusammenfiel. Das heißt, der Song war irgendwo noch da, aber im Grunde genommen war das Bedürfnis der Menschen im Osten unglaublich groß an Westproduktionen, irgendwelchen Westkünstlern, dass sie eigentlich ihre eigenen Künstler erstmal vergessen haben.
Also dann hat auch nichts genützt, dass du bei westdeutschen Plattenfirmen auch schon bekannt warst und dieser Hit auch für dich.
Nein, ich hatte dann, es war dann erstmal null. Es war null, ne? Es war zwei Jahre war erstmal gar nichts. Jeder. Ich habe auch von den Pudis gesprochen, da war nichts. Keine Mucke, nichts war da. Und da habe ich gesagt, was kannst du, setz dich in dein schönes Studio und versuch ein paar Songs oder drei Songs, reicht ja. Du hast die Möglichkeit, die im Hansa zu produzieren. Zu wischen und duften und klingen lassen, und das machst du jetzt, und mit diesen drei Songs fährst du dann irgendwie zu einer großen Plattenfirma in Westdeutschland, also jetzt im Gesamtdeutschland, also nach West, zum Beispiel in diesem Fall nach München. Und das habe ich auch gemacht, dann 91, ja, wo also gar nichts war, bin gefahren, vorgespielt, super, hat der, weiß ich noch, Plattenchef gesagt, Mensch, klingt gut, und seine Frau hat den auch mitgehört, und da hatte ich dann auch eine Ballade dabei und so. Ach ja, das ist doch schön. Lass uns mal mit dem eine Platte ein Album machen.
Ja.
Und da habe ich dann tatsächlich bei Virgin zwei Alben gemacht.
Ja.
92, 93.
Ja.
Ja. Beim ersten Album hatte ich einen guten Chartbreaker, und zwar Hass mich, wenn du kannst, der sogar in den richtigen Charts war. Ist auch ein schöner Song, ne? Und wo die gesagt haben, okay, wunderbar, schon erstmal nicht schlecht, haben sie wahrscheinlich so und so viele Einheiten verkauft, ich weiß nicht wie viel, und dann machen wir noch ein zweites Album. Und beim zweiten Album haben sie dann gesagt, okay, du kannst doch richtig aus dem Vollen schöpfen, Hansa-Studio, richtig, hier kriegst du richtig schön Geld und kannst du Musik einkaufen ohne Ende.
Ja.
Großer Fehler. Ja. Da habe ich nämlich den Fehler gemacht, dass ich da, okay, jetzt können wir da hier leben und richtig Dufte machen, und habe nicht bis zum Ende detailliert die ganzen Songs wirklich zu Ende ausgewählt, ne? So dass letzten Endes die zweite Platte, um es vorne wegzunehmen, das zweite Album, obgleich auch sicher auch gute Songs drauf waren. Wie tief ist zu tief? Ist schon eine große Nummer. Aber es passieren manchmal Dinge. Die Plattenfirma, der ist im Urlaub und dergleichen mehr, und mit einmal fällt ein Song durch, weil er nicht rechtzeitig promotet wird. Und mit einmal ist das Album sozusagen Flop.
Ja.
So schnell geht das.
Ja, ja. Ich rein guck zurück.
Und das war natürlich sehr, sehr schade. Hm. Denn die Zeit der 90er war auch noch ganz schwer.
Hm.
Da war noch der Nachholbedarf von Westkünstlern groß, groß, ohne Ende. Mucken, schlecht.
Ja. Ich will das kurz mal kommentieren, so aus meinem Erlebnis heraus, weil das wirklich eng damit zu tun hat. Ich habe ja damals den ersten privaten Sender in Ostberlin, den Berliner Rundfunk, mitgegründet. Und wir haben ja überlegt, was spielen wir denn? Wir hatten ja eine Geschichte als Berliner Rundfunk. Und wir wollten in das neue, vereinte Deutschland als erster ostdeutscher Privatsender Und wir haben natürlich gedacht, was machen wir denn mit Musik? Was spielen wir? Denn 90% allem, was ein Radiosender macht, neben dem Wort, ist ja die Musik. Und ich hatte einen holländischen Berater, der hatte ganz viel Erfolg mit seinen Sendern, die er so beraten hat, und sagt, Jürgen, sag mal, in seinem holländischen gebrochenen Deutsch da, sag mal, ihr habt doch bestimmt so tolle Musik, ihr habt mich so erkundigt, ihr habt doch Pulis und keine Ahnung, wie die alle heißen und so, und das war doch alles toll, so was müssen wir doch spielen. Er sagt, ja, natürlich, wir dürfen das nicht vergessen. Und er sagte, wir machen Folgendes, wir machen einen Test, wir werden richtig demoskopisch einen großen Test machen, welche Songs sollen wir spielen? Und jetzt kommt's. Ich kann das hier heute mal erzählen. Wir haben einen riesengroßen Test gemacht.
Glaube ich dir.
Nicht irgendwie Leute ausgewählt, sondern so, wie man das macht.
Ja.
Und alle Ostsongs, fast alle, ich nenne gleich die, die nicht, sind durchgefallen.
Ja.
Die Leute wollten von Susi Quattro bis sonst wohin alles.
Ja.
Und alles, bis auf, es gab eine Handvoll Songs. Da war ein Pudi-Song dabei, da war ein Karat-Song dabei, da war Ute Freudenberg dabei mit Jugendliebe. Und da war Als ich fortging dabei.
Und sich auch verdammt.
City natürlich am Fenster und verdammt.
Ja.
Maximal 10 Songs, die überhaupt eine positive Bewertung gekriegt haben von den Menschen, die damals in und um Ost-Berlin herum befragt worden sind nach der Musik. Und das war verdammt schwer. Und das war auch als Medienmann für mich verdammt schwer, das zu rechtfertigen. Weil all die Künstler, die ich kannte von Bong und von all den Jahrzehnten, die wir gemeinsam in dieser Szene verbracht haben, Wolfgang, sag mal, du musst doch wenigstens zu uns halten und musst, ich sag, kann doch nicht spielen, weil die Leute nicht hören wollen.
Ja, das stimmt, das war ein Problem. So haben wir gedacht.
Ja.
So haben wir gedacht, Mensch, der Kahner, der spielt ja nicht mal uns.
Ja, siehst du. Ja.
Ja, es war so.
Ja. Also so gesehen war das auch ein großer Konflikt.
Ja.
Den ich auszutragen hatte. Und viele Kollegen, selbst die ich heute so hier freundlich besuche mit diesem Podcast oder so, haben damals, ja, Karl, ja, ihr verkauft sich hier dem Kapital, macht hier bla bla und spielt uns nicht und vergisst uns oder so. Ja. Ich hätte es gern gemacht, ich wollte es machen. Aber ein kommerzieller Radiosender muss halt kommerziell denken.
Ja.
Und dann kannst du sowas nicht machen.
Richtig.
Es hat sich dann später ein bisschen gewandelt, da konnte man das machen. Und wir haben es dann bei öffentlichen Veranstaltungen immer gemacht und verdammt konnte man immer spielen. Und es war auch mit einer der ersten Songs, die, als sich das wieder normalisiert hat, gegen Mitte, Ende der 90er, das hat lange gedauert, da war plötzlich, hey, verdammt, plötzlich waren sie alle wieder verdammt.
Ja, ganz genau. Gab es die Wiederentdeckung.
Oder? Ne, sozusagen. Ja. Schwere Zeit.
Schwere Zeit. Und da muss man Durchhaltevermögen haben ohne Ende. Und da musst du wirklich deinen Beruf lieben.
Ja.
Den musst du leben und lieben. Da musst du durch und nicht sagen, ich kann nicht mehr und ich mache nicht mehr und ich gehe jetzt irgendwie was anderes arbeiten, sondern du musst dranbleiben.
Mhm.
Für mich gab es nie eine Alternative.
Ja,
in meinem Inneren. Ne? Und das war auch richtig so. Es hat sich auch letzten Endes bezahlt gemacht, durchgesetzt.
Mhm.
Aber es war eine hammerharte Zeit.
Mhm.
Naja, und dann gibt's ja noch Situation, dass du zum Beispiel auch, um beworben zu werden im Westen, auch immer der Roland Kaiser des Osten genannt wurdest. Hat dich das gestört oder
stört dich das heute
noch?
Nein. Wir haben dann wirklich sogar eine Story gemacht in der Super Ello, wir beide, Roland Kaiser des Osten, Roland und ich, auch richtig mit fetten Fotos und so weiter. Das wurde hochgefahren. Das war, warum soll mir das schaden? Also Roland Kaiser war ein angesagter Barde, Schlager oder nein, Sänger, würde ich so sagen. Auf jeden Fall angesagt und man hat mich verglichen mit Roland Kaiser des Ostens. Warum soll mir das schaden? Ich meine, ich war sowieso eigenständig, habe nicht seine Songs nachgesungen und deshalb habe ich das nie als negativ empfunden. Habe ich nicht.
Es war auch vielleicht so eine Zeit, wo die Medien, jetzt mache ich das mal, verallgemeinert das mal, wo viele Medien, die suchen ja immer eine Story. Muss ich dir nicht erzählen. Du bist ja nicht Chefredakteurin.
Ja.
Und es gibt natürlich was her. Du hast zwei bekannte Namen und hast eine geile Story.
Absolut.
Ich hau das zusammen, oder?
Total.
Naja, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil man sagt ja auch nicht, der Wolfgang Ziegler des Westens oder so. Also diesen Vergleich zu bringen, ich finde es manchmal heute noch, wir sind 35 Jahre später, dass dieses Labeling immer noch nötig ist. Ich meine, du kannst ja vielleicht auch mal erzählen, wie leicht oder schwer es für dich ist, auch in Fernsehsendungen zu kommen heute.
Ja, natürlich. Ich meine, dieses Phänomen oder diesen Makel, dass wir aus dem Osten sind, den werden wir sicherlich immer beibehalten. Ne? Ich meine, es sei denn, diejenigen, die im quasi dann in Gesamtdeutschland geboren sind, sind dann eben keine Ostkünstler mehr, sondern sind eben deutsche Künstler. Das haben wir irgendwo im Hintergrund immer noch. Gar keine Frage, müssen wir mit leben, können wir uns aufregen drüber, keine Frage. Das merke ich natürlich, wenn ich mich bewerbe, fernsehtechnisch gesehen. Ja, eigentlich, du musst Stories haben, du musst Ideen haben, ne? Ich hatte dann eine Idee, indem ich zum Beispiel irgendwie einen Titel nachgeschrieben habe mit meinem Sohn damals, mit Martin de Vries, Verrückt. Der war ja so ein bisschen angelehnt an Verdammt und der Schistobrigen. Mit dem bin ich dann auch bei Carmen Nebel reingekommen. Das war nicht schlecht, ne? Also, oder aber später mit meiner Tochter und so die Geschichte. Du musstest sowieso am Ball bleiben, du musstest im Geschäft bleiben. Hm. Und du musstest was anbieten, was letzten Endes nicht irgendwas war. Hm. Und wenn du das irgendwie hingekriegt hast, dann hast du eben auch mal das Glück gehabt, bei Dieter Thomas Heck aufzuschlagen. Oder eine Hitparade bei Uwe Hübner, der dann später die übernommen hatte. Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Wenn du nichts bietest, wenn du nichts in der Tasche hast, was irgendwie auffällt und gut ist, hast du null Chance. Ja. Sowieso.
Da frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Dein neues Album heißt Verdammt, es war eine geile Zeit und du sagst, das ist praktisch dein Abschiedsalbum. Meinst du das ernst oder ist das eine Story, damit das Album verkauft wird?
Ups. Hör mal jetzt. Hast ja aber die Schlinge jetzt mal selber schön ausgelegt.
Klasse. Bums. Ja, das ist jetzt der Hammerschnitt. Also pass mal auf, meine Geschichte ist folgende. Mit diesem Album. Das ist für mich ein besonderes Album, gar keine Frage, weil ich wollte mal sozusagen einen Punkt setzen. Ich sage immer, dieses Bild kann man sich gut vorstellen. Wir Künstler, Jürgen weiß das, rasen durch die Gegend mit einem Hochgeschwindigkeitszug von Ort zu Ort, von Studio zu Studio und so weiter. Wir wissen manchmal gar nicht genau, wo es war, wo wir am nächsten Tag sind oder wo wir waren. Und jetzt hält dieser Hochgeschwindigkeitszug an und man steigt mal aus und macht, hey, und schaut zurück, was haben wir da alles für geile Sachen gemacht? Was habe ich mit meiner tollen Musik, mit dem tollen Publikum, mit den tollen Fans, was habe ich da eigentlich erlebt? Und das mal so ein bisschen zu reflektieren, das ist die Grundidee für diese Aussage, verdammt, war das eine geile Zeit. Natürlich kann man das jetzt ableiten, hey, was ist jetzt, macht er einen Schluss oder hört er auf? Oder ich würde mal so sagen, ich setze einen Punkt. Und das ist schon wichtig, dass man auch zwischendurch mal anhält und guckt, weil es wieder auch einen inspiriert, andere neue Dinge anzufassen. Und sag mal groß, solange mich mein Publikum liebt und ich auf der Bühne stehe und merke, dass die Leute mich wollen, und ich fit bleibe, gibt es für mich natürlich gar keinen Grund. Aber du hast natürlich recht. Du hast recht, natürlich hat immer auch ein bisschen alles heutzutage marketingtechnisch, spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Eine Story musst du haben.
Klar.
Ja, ist klar. Ja.
Also dann schreibe ich jetzt in SuperTV, er will gar nicht aufhören.
Genau, wenn man das so in Zusammenhang gebracht hat, manche haben das gebracht. Ich habe noch einen draufgesetzt, habe ja noch einen Song zusätzlich drauf gemacht, nämlich den Walzer, noch ein letzter Tanz. Noch ein letzter Tanz, dann noch ein letzter Tanz.
Der erste Walzer, den du hier zu Platte bringst, war in deinem Leben, oder?
Richtig. Da hatte ich also zwei ganz nagelneue Songs, die anderen sind ja auch relativ neu. Und dann da gibt es eine Zusammenarbeit mit den Fans, die dann da kann ich noch was zu erzählen. Aber zu dem Walzer, ich wollte mal einen Walzer, Popwalzer machen, ne? Weil es ist doch dieses Schwingende, dieses wunderbar Schwingende. Ich weiß genau, dass die Leute das lieben. Hm. Die Leute lieben es eigentlich.
Der größte Hit von Ed Sheeran ist ein Walzer.
Ja. Also. Ja, weißt du, da haben sie es dann, ja, das ist eben das Ungerechte. Ja. Da haben sie das übersehen, dass es ein Walzer ist. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich ihn draußen ganz zum Schluss spiele, nach verdammt, oh Leute, ich habe auch noch einen Walzer. Und dann, noch ein letzter Tanz zum Abschied, dann ist meine Show vorbei. Kommt riesig an. Na, beim Radio sagen sie, okay, das ist jetzt nicht, und im Pop, das ist jetzt nicht das, was wir so immer spielen.
Nee, das gehört dahin, wo du eben beschrieben hast. Ich war gerade bei Roland Kaiser auch. Der hat auch genau am Ende ein Lied, das kommt in keiner Radiosendung, nirgendwo. Das ist für seine Fans vor der Bühne, die da 4 Stunden stehen, Weißt du, und das ist dein Lied für deine Fans. Nimm das als exklusives.
Okay, sagst du schön.
Weißt du, und das wissen dann auch die Fans, hätte das jetzt für uns.
Ja, ja, das stimmt.
Aber das wird jetzt nicht irgendwo Platte gespielt.
Ja.
So von der Seite mal.
Ja, so, nee, es ist ein schöner Gedanke. Ja, ein schöner Gedanke. Ja. Zumal dieses Album sowieso auch in gewisser Weise in Zusammenarbeit mit meinen Fans, da habe ich mal wirklich mir die Mühe gemacht, bei Social Media immer Titel, ältere Titel vorzustellen, in so einem Dreierpack mit Musik und so weiter und noch ein paar Bildern. Und welchen findet ihr denn gut, ne? Und da kam dann auch über eine lange Zeit, über 3-4 Monate, eben auch der eine und der andere Song. Unter anderem auch ein Song, den ich quasi völlig nicht mehr, man vergisst ja auch Songs, ne? Wenn man immer nach vorne denkt, ne? Den ich sozusagen nicht mehr auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Uralt für deinen Sohn. Die sagen, Uralt für deinen Sohn, ist das so geil und so. Und da sag ich, Mensch, Leute, toll, dass ihr mich dran erinnert. Spiele ich jetzt sogar live wieder mit. Da habe ich sozusagen auch mal, und dieses schöne Gedanke, die Fans im großen Sinne, ne? Im großen Sinne ist ja nicht ein Fanclub, sondern die Menschen, die mich lieben, ne? Die meine Musik lieben und die sind glücklicherweise, gibt es in großer Zahl. Du hast völlig recht, wenn die auch vor der Bühne stehen und du spielst am Schluss tatsächlich dann diesen Walzer, funktioniert.
Ist für euch.
Ja. Toll.
Ja,
richtig.
Ich finde, auch jetzt gerade so mit diesen Bildern, die du jetzt hier durch das, was du uns hier erzählst, so aufgebaut hast, ist die Stelle für mich zu sagen, geil. Verdammt geil.
Eine Sache habe ich aber noch.
Na klar.
Weil du gerade deine Fans ansprichst. Ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen vom Auftritt in Belitz. Da steht ein Wolfgang Ziegler auf der Bühne, der wirkt wie 60. Davor sitzen seine Fans in seinem eigentlichen Alter. Und da ist ein Riesenunterschied. Sprich, wie schaffst du es, dass du 20 Jahre jünger wirkst?
Ist ja logisch, das Thema muss ja kommen.
Ja, natürlich. Wenn man es mal so exklusiv aus erster Hand, schieb's mir ruhig in die Schuhe, ist kein Problem.
Ja, nee, ist ja logisch. Ich meine, ich bin demnächst bei Riverboat eingeladen, das wird natürlich kommen. Ich muss mich darauf vorbereiten. Aber ich lache das eigentlich im Grunde genommen weg. Weil es hat, was willst du denn da groß erzählen? Du kannst sagen, du lebst gut, du bist glücklich, du hast deine Musik, den Motor, der ist natürlich klar, der dich antreibt, dynamisch zu sein. Du hast die Top-Gene. Ja, das alles zusammen spielt eine große Rolle. Und es ist natürlich manchmal witzig, wenn so ältere Herren auf mich zukommen und dann tatsächlich sagen, ich bin der gleiche Jahrgang und dann sind die sind's Opis, ne? Opis. Was soll ich denn da sagen? Dann sage ich, okay, schön. Ja. Es kann ich nicht. Ich kann nichts anderes dazu sagen, weil ich habe das große, große Glück, und darüber bin ich riesig dankbar, dass ich so bin, wie ich bin, und dass ich die Möglichkeit habe, ja, das ist mir einfach gegeben, ne? Das ist mir gegeben vom Universum. Ha! Vom Universum.
Aber deine Enkel dürfen schon Opa sagen, oder?
Ungern.
Also ein bisschen Eitelkeit ist dann doch dabei.
Machen sie auch nicht. Meine Enkel, Kinder, also die Söhne von meinem erstgeborenen Sohn, Martin de Vries, die sagen auch zu mir nicht Opa, sondern sagen Wolfgang, tatsächlich. Ja. Ja. Ich bin kein Opa. Ich habe mich am Anfang ein bisschen im Begriff Opa ein bisschen auch schwer getan. Das ist natürlich Quatsch, Blödsinn, das ist eine Eitelkeit. Quark. Ist egal. Ich finde Grand, wie heißt das im Englischen? Heißt es doch?
Grandfather.
Wie?
Grandfather.
Ja, Grandfather. Ja. Klingt gut, ne? Ja. Grandfather.
Ja.
Ja.
Okay.
Okay, aber wieso? Das ist so, wie es ist, und im Grunde genommen bin ich froh und viele sind neidisch.
Genau. Da würde jetzt mein Hobbypsychologe in mir sagen, das ist genau das Geheimnis, warum du so bist, wie du bist, weil du eben hast ein Wort eben gesagt, oder ein Satz, es ist, wie es ist.
Ja.
Wer das schafft, so zu denken und zu leben und zu handeln und das anzuerkennen, dem geht es so gut wie dir.
Ja,
wahrscheinlich.
Das ist genau der Punkt.
Ja, ja, schön.
Mach mal ein bisschen was ergründet. Ja. Und der Rest ist Gele, hast du Schweine gehabt, Alter.
Sind wir alle neidisch.
Verdammt. Verdammt. Geiles Gespräch.
Vielen Dank.
Alter, alles Gute.
Riesig Spaß gemacht.
Weitermachen, Rock'n'Roll, bleib
gesund. Rock'n'Roll und nach vorne. Und das nächste, aufhören geht noch nicht.
Bleib gesund.
Mein Schlagteil habe ich auch.
Alles Gute, ich danke euch sehr herzlich. ne, es war ein tolles Gespräch. Ich habe so super Themen aufgenommen.
Danke dir.
Dass ich einfach nur reagieren konnte. Dankeschön.